Nachdem Paulus in Kapitel 12 aufweist, dass jeder Gaben hat und eine Liste aufführt, was für Gaben das sind, in Kapitel 12 schreibt er von der Weisheit, von der Erkenntnis, von der Gabe des Glaubens, der Heilung, der Gabe, Wunder zu tun, prophetisch zu reden und die Gabe der Geistauslegung, die Gaben in Zungen zu reden und diese auszulegen. Nachdem er also sagt, was es für Gaben gibt, fährt er in Kapitel 13 fort und fügt ein Kapitel zur Liebe ein. Dieses Kapitel ist uns allen vermutlich sehr bekannt als das Hohelied der Liebe. Wir haben unsere Predigtserie zum Heiligen Geist damit begonnen, dass wir aus diesem Kapitel gehört haben, dass der Heilige Geist in seinem Zentrum Liebe ist. Das Hohelied der Liebe, ein poetischer Text. Er wird gern an Hochzeiten zitiert. Und er wird oft als ein Text verstanden, welcher die Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Doch Paulus geht es hier nicht nur, oder vielleicht sogar gar nicht, um die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern ihm geht es um die Liebe, welche wir untereinander in der Gemeinde haben sollen. Der Geist der Liebe, der unter uns wirken soll. Und hier in diesem Kapitel sagt er uns, wie wir unsere Gaben einsetzen sollen, nämlich in Liebe. Eine Liebe, die wir auch als Gabe erhalten haben von Gott. Und so, nachdem Paulus uns in Kapitel 12 gesagt hat, was es für Gaben gibt, und er dann in Kapitel 13 gesagt hat, wie wir diese Gaben einsetzen sollen, nämlich in Liebe, führt er in Kapitel 14 fort, wofür wir diese Gaben einsetzen sollen. In Kapitel 14 schreibt Paulus an 5 Stellen sehr explizit, dass wir unsere Gaben, egal welche, zur Erbauung der Gemeinde einsetzen sollen. Wir sollen sie nutzen, um die Gemeinschaft zu fördern. Wir sollen sie nutzen, um gemeinsam etwas zu bauen. Dass wir unsere Gemeinde gemeinsam bauen, wie Handwerker gemeinsam ein Haus errichten. Der Heilige Geist, ein Geist der Gemeinschaft. Gott selbst ist Gemeinschaft in sich und ruft uns somit in diese Gemeinschaft hinein, mit ihm, aber auch in die Gemeinschaft untereinander. Das Kapitel 14 ist in vielen Bibelübersetzungen mit dem Titel Zungenrede und prophetische Rede überschrieben. Doch im Kern geht es ihm hier gar nicht darum, jetzt über prophetische Rede und Zungenrede zu reden, obwohl das Kapitel sehr voll davon ist, sondern er möchte klar machen, wie jegliche Gabe zur Erbauung der Gemeinde eingesetzt werden soll, dass sie die Gemeinde und die Menschen erbaut und ihnen nutzt. Die Zungenrede und das prophetische Reden nutzt er hier als Beispiel, um seinen Punkt klar zu machen. So schreibt Paulus über die Zungenrede und beschreibt sie als eine Form des Gebetes oder des Sprechens, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Der Betende äußert dabei Laute oder auch Worte, die einer scheinbaren oder teilweise auch einer tatsächlichen Sprache ähneln oder auch entsprechen. Im Zungengebet, das Zungengebet handelt von einem fließenden Ausdruck des Lobpreises. In diesem Gebet spricht der Sprecher, bringt der Sprecher seine Liebe, seine Anbetung und seinen Lobpreis, seinen Dank vor Gott. Das Zungenreden ist quasi eine persönliche Liebessprache, schon fast eine Geheimsprache zwischen dem Betenden und Gott. Und gerade weil die Zungenrede eine unmittelbare Wirkung des Geistes ist und menschlich nicht verstanden wird, wirkt sie häufig sehr ekstatisch und auch übernatürlich. Und dadurch entsteht oft der Eindruck, dass jemand, der in Zungen redet, besonders oder vielleicht mehr als andere vom Geist erfüllt ist. Auch deshalb wurde sie in Korinth gerne praktiziert und von manchen offenbar demonstrativ zur Schau gestellt. Und da das Zungenreden in Korinth gerne missbräuchlich verwendet wurde und viel in Sprachen laut, öffentlich und durcheinander im Gottesdienst gebetet wurde, nutzt Paulus dieses Beispiel, eben wie die Geistesgaben in der Gemeinde gerade nicht eingesetzt werden sollen. Paulus möchte an keiner Stelle in diesem Brief sagen, dass Zungenreden etwas Schlechtes ist. Er selbst sagt von sich selber, dass er in vielen Zungen betet, sogar noch mehr als die Korinther. Doch er sagt, weil die Rede für andere unverständlich bleibt, erfüllt sie nicht den Zweck der geistlichen Gaben in der Gemeinde. Die Gaben sollen zur Erbauung der Menschen, zur Erbauung der Gemeinde genutzt werden und eingesetzt werden. Doch damit eine Gabe den Nächsten und auch die Gemeinde erbaut, ist es entscheidend, dass die Gemeinde auch das versteht, was gesprochen wird. Doch von den Zungen sagt er, dass wer in Zungen redet, wie in einem Geheimnis redet. Er spricht zwar vom Geist erfüllt Wahrheiten aus und ehrt damit Gott. Doch wenn die Gemeinde es nicht versteht, was er oder sie sagt, erbaut es sie nicht. Und so sagt Paulus weiter, er würde lieber 5 Worte verständlich reden als 10.000 in Zungen, weil er mit diesen 5 Worten die Gemeinde erbauen könnte. Deshalb ist es Paulus wichtig, dass das Zungengebet im Gottesdienst nur dann öffentlich erfolgt, wenn jemand anwesend ist, der das Gebet für die Gemeinde auslegen kann. Wenn es jemand übersetzen kann, was gebetet wurde, damit die Gemeinde auch ihr Amen dazu geben kann. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Zungengebet? Manche hier unter uns haben diese Gabe. Manche beten auch in Zungen. Und ich habe in unterschiedlichen Gemeinden, in denen ich schon war, Menschen in Zungen beten gehört. Doch ich habe, glaube ich, nie bewusst mitbekommen, dass es auch ausgelegt oder dass es übersetzt wurde. Doch wie ist es, wenn wir in Gemeinschaft beten, wenn wir manchmal so durcheinander beten, eine Gebetsgemeinschaft haben? Manche nennen es ein chinesisches Gebet, weil jeder gleichzeitig betet und auch selbst, wenn wir dann auf Deutsch beten, gar nicht verstanden wird, was gesagt wird. Oder wenn jemand während dem Lobpreis still ein Gebet vor sich hinspricht, dann verstehen wir drumherum auch nicht genau, was er betet. Und so denke ich, kann auch nichts Anstößiges daran sein, wenn wir im Gottesdienst für uns auch in Sprachen beten. Ich habe auch schon viele Menschen immer wieder gehört, die sich davon provoziert fühlen oder das irgendwie anstößig finden, wenn andere in Zungen beten und es ja dann irgendwie gar nicht übersetzt wird und das geht ja nicht, weil es ist ja verboten, wenn es nicht übersetzt wird. Doch auch hier denke ich, dass Paulus nicht das persönliche Gebet meint. Denn wenn auch jemand still neben mir betet auf einer Sprache, die ich nicht kann, aber eine reale Sprache ist, verstehe ich es auch nicht. Und so spielt es ja keine Rolle, ob jemand neben mir auf Deutsch, Spanisch oder Englisch oder Ukrainisch oder in Zungen redet und betet. Paulus geht es hier in diesem Kapitel darum, um das laute, öffentliche, vorgetragene Gebet. Dieses soll nur so stattfinden, sagt Paulus, dass es verstanden wird. Und wenn dieses in Zungen geschieht, soll es auch ausgelegt werden, damit die Gemeinde erbaut wird. Der Kern von Paulus' Botschaft in diesem Kapitel ist es das, was wir tun zur Erbauung unseres Nächsten geschehen soll. Womöglich ist Zungengebet nicht das Thema, welches die Viva-Kirche Pfäffikon betrifft, wo die Gefahr besteht, dass wir etwas machen, das nur uns selbst erbaut und nicht unsere Nächsten. Doch jeder von uns hat Gaben. Und die Frage ist, wie nutzen wir sie? Nutzen wir sie für uns selbst? Stellen wir uns mit unserer Gabe in den Mittelpunkt? Oder nutzen wir sie zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde, zur Erbauung des Nächsten? Beispiele gäbe es viele dafür, wie wir unsere Gaben so einsetzen können, dass es dem Nächsten nicht dient. Wo suchen wir beispielsweise im Musikteam Lieder aus, die zwar tolle Melodien haben, tolle Rhythmen, die wir vielleicht auch selber beherrschen, aber die Gemeinde gar nicht mitsingen kann? Wo tragen wir bei der Schriftlesung einen Text besonders poetisch und in erhabenem Tonfall vor, doch obwohl es schön klingt, kommen die Worte nicht rüber? Wo treten Musiker im Lobpreis mehr als Rockstars auf und leiten zwar den Lobpreis, aber stellen sich selber mehr zur Schau, als dass wir unsere Nächsten vor den Thron Gottes führen? Wo nehmen wir Leitungsrollen in der Gemeinde ein, nur aus Prestigegründen? Wo beten wir zwar in verständlicher Sprache, aber besonders laut und auffällig, sehr eloquent in gewählten Worten, um ja vom Nebenmann gehört zu werden? Wo packen wir nur mit an, wenn es gesehen wird, und dort, wo niemand hinschaut, lassen wir es jemand anderes tun? Wo verstehen wir Ehrenamt als einen Wettbewerb, um möglichst überall dabei zu sein, nur um gesehen zu werden? Beispiele gibt es, wie gesagt, genug, um unsere Gaben zur Selbstdarstellung zu nutzen. Die Frage bleibt an dich heute: Wie nutzt du deine Gaben? Neben dem Zungengebet hebt Paulus in diesem Abschnitt besonders das prophetische Reden hervor. Beide Gaben, sowie alle Gaben, sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Und keine Gabe ist geistlicher als die andere. Denn sowohl der, der in Zungen redet, als auch der, der prophetisch spricht, tut dies durch den Heiligen Geist. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass die prophetische Rede in eine für die Anwesenden verständliche Sprache geschieht. Dadurch richtet sich die Prophetie, anders als die Zungenrede, nicht nur an Gott, sondern auch an die Menschen. Und so kann die Gemeinde durch die prophetische Rede erbaut, ermahnt und getröstet werden. In der Luther-Übersetzung schreibt Paulus in Vers 5: Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Diese Formulierung hat mich sehr irritiert. Denn es klingt danach, dass es doch eine Bewertung gibt von Personen oder nach einer Hierarchie in den Gaben. Ein Blick in andere Übersetzungen zeigt jedoch, wie Paulus das wirklich meint. In der Hoffnung für alle lesen wir, die prophetische Rede sei wichtiger. Die gute Nachricht spricht davon, dass die prophetische Rede mehr Gewicht habe, und die neue Genfer Übersetzung betont den größeren Nutzen für die Gemeinde der prophetischen Rede im Vergleich zur Zungenrede. Es geht Paulus also nicht um eine Rangordnung der Gaben oder der Menschen, die sie ausüben. Sein Anliegen bleibt, wie im ganzen Kapitel, der praktische Nutzen für die Erbauung der Gemeinde. Besonders im Zusammenhang mit der öffentlichen Ausübung der einzelnen Gaben. Da prophetische Rede unmittelbar zum Verständnis und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt, misst Paulus ihr im Kontext von einer Gemeindeversammlung, von einem Gottesdienst größere Beachtung zu. Er achtet sie nicht per se als wichtiger, doch im Gottesdienst als erbaulicher für alle. Denn wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Die Propheten im alten Israel, sie sprachen im Namen Gottes. Die Aufgabe von ihnen war es, das Volk Gottes zu ihm, zu ihrem Herrn und zu seinem Wort zurückzubringen und Vollmächtige in eine konkrete Situation zu sprechen. Bei der Prophetie geht es nicht, wie oft angenommen, primär um eine Zukunftsvision, sondern biblische Prophetie offenbart Gottes Willen und das Herz Gottes für uns heute ganz aktuell. Gott offenbart sich durch die Prophetie. Er zeigt sich uns. Er spricht zu uns in eine spezifische Situation von einer einzelnen Person oder von der ganzen Gemeinde hinein. Und so kann die Prophetie als Erbauung dienen für uns alle. Wie wenn man ein Gebäude errichtet, also etwas aufbaut, was Bestand hat. So dient prophetische Rede dazu, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine Versammlung aufzubauen. Durch die Prophetie weiß die Gemeinde wieder, auf welcher Spur sie unterwegs ist und auf welcher Spur sie unterwegs sein soll. Durch die Prophetie spricht Gott in eine Gemeinde hinein und spricht, um Dienste wieder neu zu sortieren, um Aspekte und Schwerpunkte neu zu setzen und welche hervorzubringen, die davor noch nicht gesehen wurden. Oder Gott spricht, um uns als Gemeinde oder dich ganz persönlich herauszufordern, hier oder an einem anderen Ort aktiv zu werden. Durch die Prophetie wird die Gemeinde erbaut, damit Jesus innerhalb der Gemeinde wieder mehr Gestalt annimmt. Dass die Gemeinde heranreift und mündig wird und wieder neu aufblüht. Doch die prophetische Rede, sie dient auch der Ermahnung. Und Ermahnung bedeutet im biblischen Sinne nicht primär ein Tadel, welcher mit ausgestrecktem Zeigefinger geschieht, sondern sie meint eine Ermutigung, eine ermunternde Ermahnung mit einem Zuspruch. Und so kann Prophetie auch eine Korrektur hervorbringen oder eine Warnung für uns sein. In all der prophetischen Ermahnung steckt auch Gottes Liebe. Gottes Liebe zu dir und zu seiner Gemeinde. Gottes Liebe, der dich nicht so sein lassen möchte, wie du bist, sondern der dich immer wieder nah an sein Herz zieht, damit du dich weiterentwickeln kannst und weiterkommst in deinem Leben und in deinem Glauben. Die prophetische Rede, sie dient auch als Trost. Dem Trost, in dem auch eine ganz persönliche Zuwendung Gottes steckt, besonders in schweren Zeiten oder in Leid. Wir verbinden Trost oft damit, dass jemand auf uns zukommt, vielleicht den Arm um uns legt und uns nette Worte zuspricht. Doch dies ist nur ein Teil von Trost. Doch, und gerade Gottes Trost ist größer. Gottes Trost zeigt sich auch so, dass er sich uns in seiner Person zuwendet. Gott selbst kommt uns nahe und wir spüren seine Nähe und in dieser Nähe liegt sein Trost. In dieser Nähe, die Gott uns schenkt und uns in unserer eigenen Situation sieht. wenn Gott uns in seiner Ermahnung liebevoll zu sich zieht, um uns den rechten Weg zu weisen, so kommt er uns im Trost liebevoll entgegen und zeigt uns seine Fürsorge und Geborgenheit. Wenn wir also gemeinsam Gottesdienst feiern, so sollen wir unsere Gaben zur Erbauung der ganzen Gemeinde einsetzen und nicht nur zum eigenen Wachstum und schon gar nicht zur eigenen Profilierung. Jeder von uns hier sitzt auf einem Sitz. Und manch ein Sitz kommt, wie anfangs gesagt, mit einer bestimmten Aufgabe. Manche sehr offensichtlich, manche etwas verborgen. Und wieder andere haben scheinbar gar keine Aufgabe. Doch eben auch nur scheinbar. Paulus fragt die Korinther, und ich frage uns heute, wie sieht es denn nun, liebe Brüder und Schwestern? Wenn wir zusammenkommen, so hat ein jeder einen Psalm, ein jeder hat eine Lehre, ein jeder hat eine Offenbarung, ein jeder hat eine Zungenrede oder eine Auslegung. Und diese Liste kann man fortführen. Ein jeder hat eine Ermutigung, hat einen Trost, hat ein Zeugnis. Jeder hat etwas beizutragen. Und so ist die Frage, die sich jeder stellen soll, nicht nur primär, was bringt es mir selber, in den Gottesdienst zu gehen? Wo werde ich heute erbaut? Wovon kann ich heute profitieren? Sondern die Frage an uns alle darf heute auch lauten, wo kann ich mich einsetzen? Wem kann ich heute dienen? Wie kann ich die mir von Gott gegebene Gabe einsetzen? Wie und wo möchte mich Gott heute ganz speziell gebrauchen? Wo kann ich meinem Nächsten in Liebe begegnen und zur Erbauung meiner Gemeinde beitragen? Denn Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, in die er uns hineinruft, zu ihm hin und untereinander. Und so lasst uns danach streben, einander zu lieben und gemeinsam unsere Gemeinschaft zu bauen, damit alles der Erbauung dient. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebt, ein Gott bist, der sich offenbart, auch durch uns Menschen, dass du zu uns redest und uns gebrauchen möchtest und zu jedem Einzelnen sprichst, dass du derjenige bist, der uns erbaut, der uns ermahnt und der uns tröstet. Ich danke dir, dass du uns hineinrufst in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft mit dir, durch deinen Sohn und durch den Heiligen Geist, aber auch in eine Gemeinschaft untereinander, in der wir uns auch hier ermutigen, ermahnen und trösten dürfen. Ich danke dir, dass du uns so reich ausgestattet hast mit unterschiedlichen Gaben, auch hier in unserer Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest von jedem Einzelnen, dass er erkennen darf, wo seine Gaben liegen, die er einsetzen darf. Dass du auch unsere Augen öffnest, dass wir unseren Nächsten sehen und ihn ermutigen dürfen, seine Gaben einzusetzen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, komm du und füll nicht nur diesen Raum, sondern unsere Gemeinde und die Herzen jedes Einzelnen. Statte du uns aus, um diese Gemeinde zu bauen und ja Salz und Licht sein zu dürfen für Pfäffikon und die Umgebung. Dass wir uns gegenseitig aufbauen dürfen und wachsen im Glauben zu dir. Amen.